Alter Schwede, Lauri.
Wir sind zurück aus Schweden. Und du hast... Nee, erstmal herzlich willkommen, Kickers Radio. Das ist ein Post-Race Radio. Und wir sind jetzt zurück aus Schweden, aus dem Astrid Lindgren Wunderland. Wie hat es dir gefallen, Laura? Ich glaube, dir sind Pippi Langstrumpf-Kräfte gewachsen.
Ja, hallo erstmal auch von mir. Und ich glaube, ich kann da für uns beide sprechen, dass es uns extrem gut gefallen hat. Für mich war es tatsächlich das erste Mal in Schweden. Ich war auch sonst in noch nicht so vielen skandinavischen Ländern unterwegs. Also du warst, glaube ich, früher als Kind schon zum Urlaub machen in ein paar Ländern. Und ich eigentlich tatsächlich nur durch Wettkämpfe, die ich in Finnland schon mal gemacht habe. Ironman Finnland, Tallinn, den 70.3 habe ich schon gemacht und die 70.3 WM in Finnland dann nochmal. Aber Schweden, Lisa Nordén, die du ja mal betreut hast und mit der ich dann auch viel zusammen trainiert hat, hat immer geschwärmt, vor allem genau von diesem Event, wo wir jetzt waren, dem Ironman Kalmar. Und ich muss sagen, ich habe immer wieder halt in der Vergangenheit die Bilder gesehen von dem Rennen und ja, irgendwie hatte ja das, was man da gesehen hat, eine Anziehungskraft auf mich und dadurch, dass ja, ich ja nicht in Rot starten konnte, da quasi eine Tür zugegangen ist, hat sich nach diesem sehr gelungenen Trainingsblock, den ich hatte, jetzt irgendwie diese Tür geöffnet gehabt. Und es ist einfach total schön, durch den Sport immer mal wieder so diesen Anlass zu haben, auch in Länder eben zu reisen, wo, ja, weil die hätte ich jetzt wahrscheinlich so zum Urlaub machen. Also nicht, dass ich viel Urlaub mache, aber bisher eben nicht so auf dem Radar gehabt, weil wir einfach auch in der Familie eher immer in den Süden orientiert waren, was so die Urlaube anging und eben nicht im Norden.
Ja, und dann kam natürlich die Pro-Series noch in Kalmar dazu.
Das, würde ich sagen, war ein schönes Add-on und natürlich eine Verlockung. Einfach gerade auch dadurch, dass ich eben in Rot keine Langdistanz gemacht habe, war es jetzt einfach möglich, beziehungsweise wir haben beschlossen, wenn ich gesund bin, wenn ich eben, sage ich mal, meine Defizite wieder aufgearbeitet habe, dann spricht auch nichts dagegen, eine Langstrecke noch zu machen. Also damit hatten wir ursprünglich eben auch geplant für die Saison, also vor allem vor Hawaii dann noch eine Langstrecke zu machen. Und somit war die Verlockung da, einfach für die Pro Series Punkte zu sammeln. Die wird ja quasi nach Hawaii ist das letzte Rennen der Pro Series, abgerechnet. Und jetzt habe ich dort die maximale Punktzahl mit 5.000 Punkten mir gesichert und ja, bin, glaube ich, auch in dem Ranking jetzt schon ordentlich nach vorne gewandert. Ich glaube, ich bin jetzt gerade auf Platz 6 oder so und habe im Endeffekt erst 3 Rennen von 5 möglichen. Und ja, ist auf jeden Fall, würde ich sagen, eine zusätzliche Motivation gewesen. Grundsätzlich einfach auch etwas sehr Wertvolles, die Pro Series zu haben, weil auch in Hamburg, muss ich sagen, war das für mich eine Motivation, bis zum Ende durchzuziehen, weil der Slogan ist ja auch Every Second Counts. Und es ist ja eben so, dass nachdem der Sieger, die Siegerin über die Ziellinie ist, läuft die Uhr und pro Sekunde ein Punkt oder so wird abgezogen. Und ich wusste halt, selbst wenn ich an meinem Endergebnis nichts ändere ich aber tatsächlich an dem Punktestand etwas, den ich bekomme. Und deswegen in Hamburg habe ich ja schon auch recht gute Punkte bekommen, einfach dadurch, dass ich noch so nah rangekommen bin. Also das finde ich schon, ist nochmal so eine Zusatzmotivation innerhalb von einem Rennen, wo man sonst um die Platzierung kämpft.
Ja, lass uns aber nochmal eine Rolle rückwärts machen. Wir sind in Kalmar angekommen. Wie hast du es zum ersten Mal kennengelernt? Wie hat es dir gefallen?
Ja, wir haben beschlossen, dass wir über Kopenhagen anreisen. Das heißt, wir sind jetzt nicht direkt nach Schweden geflogen, sondern nach Kopenhagen und dann noch, waren knapp über 3 Stunden nochmal mit dem Auto hochgefahren. Fand ich auch total schön, weil man da ja auch schon mal so ein bisschen was von der Landschaft sieht. Hatte dann doch auch so ein bisschen Ähnlichkeit mit Finnland. Ich würde sagen, ein paar Bäume weniger. Erstmal so der erste Eindruck, aber natürlich ziemlich flach und ja, wunderschöne Natur. Also das war wirklich so der erste Eindruck auf dem Weg nach Kalmar, dass einfach sehr, sehr viel Natur, sehr viel Fläche, sehr viel Weite und viel Platz, gute Straßenbelege. Also es war einfach so, es rollte ganz gut. Und ja, wenn man nach Kalmar kommt, ist es einfach eine wunderschöne Stadt. Ich wollte eigentlich nochmal die Einwohner nachschauen, das habe ich vergessen. Es wirkte nicht allzu groß. Man kam wirklich sehr gut zu Fuß auch so von A nach B. Und das würde ich auch sagen, ist ein riesen Pluspunkt für dieses Rennen, dass man wirklich als Athlet gut da in der Stadt wohnen kann, die sehr schöne alte Gebäude hat, viel Kopfsteinpflaster. Kommen wir dann vielleicht im Rennverlauf noch zu, wie schön das im Rennen ist. Aber so ist es erstmal einfach, ja, einmal sehr schön gewesen, so der erste Eindruck optisch. Und dann aber auch sehr praktisch, dadurch, dass alles sehr nah beieinander lag. Wie hast du es empfunden?
Ich muss sagen, dass ich es total schön fand, wie sehr man da willkommen geheißen wurde in Schweden. Und auch in Kalmar insbesondere, dass die Sport-Community, die Organisatoren hinter dem Ironman Kalmar euch Athleten wirklich mit offenen Armen empfangen haben. Und da war, also für mich war, würde ich das wirklich hervorheben wollen, dass da ein ganz positiver, unaufgesetzter Sportspirit dabei war. Und ich weiß die genaue Einwohnerzahl von Kalmar nicht, aber ich habe das Gefühl, dass die Stadt quasi genau groß genug ist, um Host City für einen Ironman zu sein und klein genug, dass es kurze Strecken hat und dass es nur eine Wechselzone gibt, dass du von der Wechselzone zum Schwimmstart in 5 Minuten laufen kannst, dass du, dass der Ironman in Kalmar quasi so das Event an dem Wochenende oder vielleicht sogar deren Event des Jahres, weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall ein großes Event für diese City ist, ja. Und dann ging das schon los mit unserer Ankunft, war am Tag drauf, dieser
4:18:04.
Genau, so ein Sprintdistanz-Triathlon, ja. Und das waren 1500 Starter, die ganze Stadt war voll. Die letzten Laufkilometer waren gesäumt mit Menschen. Ich habe selten erlebt, dass bei einer Sprintdistanz in der Stadt wirklich so abgegattert wurde, ja. Also mit so Stahlgittern und das war einfach total beeindruckend.
Und 50% Frauenstartquote, ja. Auch wirklich hervorzuheben.
Ja. Also irgendwie so ein ganz positiver Sportspirit, der da durchgegangen ist. Und das hat irgendwie für mich diese ganze Woche da so getragen. Noch dazu haben wir dann relativ früh eigentlich mit unserer Ankunft da schon ein super cooles Schwimmbad noch gefunden, ja, also 50 Meter Becken, daran kann sich, glaube ich, jede Gemeinde in Deutschland ein Vorbild nehmen. Das waren 50 Meter Becken, was sich dann noch trennen ließ in der Mitte in eine Yardbahn und eine 25 Meter Bahn. Auf dem einen Teil war ein Sprungturm, ja, so, und dann wichtig, man konnte das Becken auch noch vierteln. Das heißt, man hat nur die Hälfte der Bahn, der Wand in der Mitte rausgefahren, hatte man Yardbahn, Sprungbecken, 50 Meter Becken, also einfach eine Sensation.
Was du dir da so alles angeschaut hast.
Ja, aber
ich glaube, das kann sicher jeder, der uns zuhört und auch gerne Sport macht, nachvollziehen, dass es einfach was mit einem macht, wenn man irgendwo hinkommt, wo man das Gefühl hat, Sportler sind willkommen, es gibt coole Sportstätten. Und ja, dann, ich finde, man fühlt sich einfach halt direkt wohl. Und auch zu erwähnen ist natürlich kulinarisch, das war sogar eine unserer ersten Handlungen, als wir auf schwedischem Boden waren, auf dem Weg nach Kalmar, erstmal schön Kanelbulla, also die schwedischen Zimtknoten und Kardamomknoten verspeist. Das können sie auch wirklich sehr, sehr gut und muss ich sagen, bei mir zumindest trägt es auch dazu bei, dass ich halt einfach mich da wohlfühle, wenn es da etwas gibt, was ich auch sonst zu Hause versuche nachzubacken. Ich habe nachgeschaut, Kalmar hat 72.000 Einwohner.
Also ungefähr die Hälfte von Heidelberg.
Ja.
Und doppelt so gute Schwimmgelegenheiten.
Ja, schöner auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ein Freibad gibt es in dem Sinne jetzt nicht, aber dafür haben sie halt das Meer. ja, wir sind relativ früh, würde ich sagen, angereist. Also Montag, das Rennen war dort allerdings schon am Samstag. Grund war natürlich einfach, dass wir dort noch nie waren. Ich mir wirklich auch vorgenommen habe, dass ich vor allem gut Radfahren möchte. Das war ja so ein bisschen auch ein Test für mich. Und das Besondere dort ist ja, dass es eine Runde ist, über 180 Kilometer. Der größte Teil auf der Insel Öland, wo man da auch über eine Brücke fährt, die man sonst mit dem Fahrrad nicht befahren darf. Das waren auch mit die meisten Höhenmeter, diese Brücke hoch, zweimal. Und dann noch so eine Runde auf dem Festland, die sehr verwinkelt war. Super schöne kleine Straßen, vielleicht eher der technische Part. Und da hat es sich schon gelohnt, würde ich sagen, das im Vorfeld eben mit Ruhe und Zeit anzuschauen. Also ich fahre ja nicht an einem Tag noch eine 180-Kilometer-Runde ab, sondern wir haben das ja dann auf 2 Tage aufgeteilt. Und das war auch sehr gut. Sind wir einmal quasi die Radstrecke in 2 Einheiten sozusagen abgefahren. Es war für mich jetzt ja auch das erste Rennen mit dem neuen Canyon Speedmax. Ich bin es natürlich im Training ja schon gefahren und trotzdem habe ich im Training halt nie die komplette Hydration Unit da dran. Also man kann ja mittlerweile vorne, jetzt hat man eine Flasche plus das Trinksystem im Rahmen, und auf so einer flachen Radstrecke war ja jetzt Gewicht nicht wirklich ein Thema. Das heißt, ich habe ja auch versucht, wirklich mal alles komplett voll zu laden. Und das ist natürlich schon anders, ja. So ein Fahrrad fährt sich dann anders, aber macht natürlich Sinn, gerade für diesen Ironman, so möglichst viel mitzunehmen. Und das alles nochmal so ein bisschen zu testen. Also einmal hatte ich dann plötzlich, als ich das Trinksystem nachfüllen wollte, vorne den Verschluss an der Flasche hängen. Also das sind halt so Kleinigkeiten. Ich glaube, die lernt man dann oder sie merkt man auch erst, wenn man es gefühlt so unter Rennbedingungen testet. Und ja, Radstrecke, erster Eindruck war eigentlich, ja, ist wunderschön, aber es hat auch gehörig Wind. Und der war, als wir es abgefahren sind, sogar noch deutlich weniger als dann am Renntag.
Ja, und eine Radstrecke, die dir mal so gar nicht eigentlich liegt. Also deswegen halt eigentlich auch ein cooler Test, jetzt nochmal so vor Hawaii, ja. So wirklich halt 180 Kilometer Zeit fahren. Also das, also wenn man so will, mit deinem Körpergewicht und ist es das, und du dir eher Berge wünschst, ja, ist es schon eine Radstrecke, die dich zumindest nicht auf dem rechten Fuß erwischt.
Ja, sie belohnt halt einfach jemanden, der, also eigentlich Leute, Athleten, die mehr wiegen und einfach dadurch auch mehr absolute Power treten können. Und ich meine, es ist nicht so, dass ich irgendwie Angst vor flachen Radstrecken habe oder so, aber ich weiß, dass es, sage ich mal, wenn man nicht die schwerste Athletin ist, einfach schwieriger wird für mich. Natürlich arbeiten wir extrem stark auch daran, eine sehr gute Aerodynamik zu haben. Die kommt ja dann auf einer flachen Strecke auch wiederum sehr zum Tragen. Und das war jetzt natürlich auch wiederum spannend mit einem neuen Fahrrad, mit einigen Veränderungen. Da einfach auch, wir waren natürlich im Windkanal und trotzdem ist es halt Real-World-Racing, was wir machen, das dann auch zu testen. Und ich fand es ein super Test, muss ich jetzt sagen. Deswegen, es war ja auch ein Grund, warum wir uns das ausgesucht haben. Es war so ein bisschen mit der Radstrecke out of my comfort zone, muss man sagen. Und gerade auch mit den wechselnden Windverhältnissen, einfach dadurch, dass man auch immer wieder rechts, links abgebogen ist und im Endeffekt halt in alle Himmelsrichtungen gefahren ist, kam der halt von allen Seiten irgendwann mal und gerade auch auf dieser Brücke extremer Seitenwind, also so richtiger, so Crosswinde, so böig auch, und wenn du da Scheibe fährst und vorne noch ein 80er Laufrad, Aero-Helm anhast, alles an Flaschen auch an dem Rad drin hast, dann bietet man natürlich schon eine extreme Angriffsfläche. Wenn der Wind schön so leicht von hinten seitlich kommt, dann fliegt man. Also diese Abschnitte gab es da auch und das macht natürlich dann richtig Spaß. Aber es gab eben auch genauso die richtig eklig waren und wo man einfach auf gar keinen Fall die Aero-Position verlassen darf. Und da muss ich sagen, war jetzt auf jeden Fall diese Neuerung am Canyon, dass ich im Endeffekt ein Trinksystem vorne habe. Also ich hatte zwei Schläuche vorne, eine von der Blase und eine von der Flasche vorne, und konnte eigentlich halt alles wirklich aus der Aero-Position machen. Ich glaube, das war echt top, weil es ist auch tatsächlich jetzt nicht nur aus aerodynamischen Gründen, sondern bei so starken Windverhältnissen auch aus Sicherheitsgründen teilweise besser, man bleibt unten und richtet sich nicht so sehr auf, weil man dann natürlich noch mal mehr Angriffsfläche
hat. Du bist einer der wenigen, denen das gelungen ist. Also selbst der Robert Kallin, der diese extrem schnelle Zeit gefahren hat, ist auf der Brücke an Basebar. Wenn ich es im Livestream, ich habe es nicht komplett im Livestream verfolgt auf dem Handy, aber ich habe doch immer wieder reingeschaut, bist du ganz tapfer wirklich da unten drin geblieben.
Ja, also ich habe es mir halt immer wieder gesagt, so hey, bleib drin, und es hat mich schon mehrfach auch, sage ich mal, also richtig habe ich von rechts nach links mich bewegt auf der Straße. Im Training wäre das definitiv etwas gewesen, wo ich ungern gefahren wäre. Aber im Rennen steht einem ja zum Glück eigentlich die gesamte Spur zur Verfügung. Und dadurch, dass das Motorrad fährt ja auch nicht irgendwie direkt neben mir oder so. Das heißt, selbst da besteht dann auch keine Gefahr mit denen irgendwie, ja.
Ja, und der eine, also ich glaube, dass das aber auch noch ist, du hättest das Rennen bei einem Two-Loop-Kurs nicht durchführen können mit den Seitenwinden. So war es halt wirklich so, dass du ja keinen überholen musstest. Du hattest, also dadurch, dass ihr euch alle nur in eine Richtung bewegt hast, war es ja wirklich auch möglich, das Rad so ein bisschen wandern zu lassen und mit dem Wind zu gehen, ja.
Total. Also Jetzt reden wir gerade schon so ein bisschen übers Rennen auch, aber im Endeffekt im Vorfeld hatten wir einfach, ja, war ein guter Vibe da. Auch die Laufstrecke, 3 Runden, war sehr wellig, verschiedene Untergründe, aber hat eigentlich auch einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Vielleicht so ein bisschen bis auf den Stadtpart, der halt sehr grobes Kopfsteinpflaster hatte. Auf der anderen Seite war da halt auch am Renntag dann übertrieben gute Stimmung und das hat dann so ein bisschen das Wett gemacht. Und im Wasser waren wir auch einmal. Wir waren ja zusammen mit der Leonie Conchalla auch da. Die wird ja auch von Kick-Ass, wurde sie auf das Rennen vorbereitet. Und da waren wir noch zusammen im Wasser. Da war, würde ich sagen, die Überraschung, dass es Strömung gibt, die von Tag zu Tag variiert, in welche Richtung sie geht. Und dass es eben auch schon sehr früh auch auf dem Wasser sehr windig ist. Und es war dennoch eine der coolsten Schwimmstrecken, weil wenn man die so anschaut auf der Karte, denkt man so, oh Gott, wie soll ich das navigieren, weil es irgendwie ja in alle Richtungen geht, also es ist nicht irgendwie eine Loop oder so, sondern man muss dann auch unter Brücken noch so durchschwimmen, in so einen kleinen Hafenbecken rein, was man im Vorfeld auch nicht abschwimmen darf. Und es gab sehr, sehr viele Quallen in dem Wasser, wo mir zum Glück schon jemand im Vorfeld geschrieben hatte, dass die nicht, sagt man stechen, nichts machen. Aber fürs Hirn ist es dann doch eine Herausforderung, da entspannt zu bleiben, wenn die überall sind und man die spürt. Das war gut, das einmal gespürt zu haben. Ansonsten sind wir halt in das schöne Schwimmbad gegangen, weil es einfach so schön war. Und ja, dann kam das Rennen immer näher. Die Nervosität wurde dann tatsächlich auch größer. Davor war ich noch recht entspannt. Aber ja, ich meine, seit Hamburg ist halt dann doch auch ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Und ich muss sagen, vor jedem Ironman habe ich einfach Respekt. Das kommt dann so plötzlich. Wenn dann noch mehrere Wochen weg sind, denke ich mir so, ja, das kann ich und so. Und dann plötzlich, je näher er kommt, kommen auch so ein bisschen die Zweifel und einfach der Riesenrespekt vor der Distanz.
Ja, lass uns doch einfach einen kleinen Recap machen. Also du kannst gleich über das Schwimmen berichten. Ich würde gerne für alle, die Zuschauer sind, wenn ihr Zuschauer seid, ist das wirklich ein wunderschönes Schwimmen. Es ist ein super cooler Start morgens im Hafenbecken. Ihr Profis hattet einen Wasserstart. Eine total angenehme Stimmung. Ganz viele Leute picknicken da irgendwie rings um die Schwimmstrecke. Ich würde sagen, das war wie so ein Stadion gefüllt. Also es waren die Athleten und aber auch die Supporter und es müssen einfach auch schon richtig viele Zuschauer gewesen sein, weil es sind riesengroße Parkplätze da außen rum am Hafen und es war alles dicht gedrängt. Ich hatte mir am Tag vorher noch so vorgeschaut, fährst du mit dem Fahrrad so ein ganz bisschen nebenher beim Schwimmen. Vergiss es. War nicht möglich. Ihr wart unterwegs. Ich habe dann immer wieder mal so mich ganz bisschen Richtung Piermauer sozusagen bewegen können, habe mal runtergeschaut zu euch und habe dann wieder versucht, einen anderen Platz zu finden. Aber es war einfach voll und eine super coole Stimmung morgens schon.
Also ich habe heute einen Reel gepostet, wo auch ich jetzt das erste Mal diese Brunnenperspektive eigentlich gesehen habe vom Schwimmstart. Und ich glaube, da standen die Leute in Zehnerreihen oder noch mehr. Also es war Wahnsinn. Es war so eine coole Stimmung. Ein Tacken, weil es so schön Sonnenaufgang war, hat sogar uns irgendwie an Hawaii erinnert, weil es so diese so Pier-artig war in dem Hafen. Ja, es war eine sehr, sehr schnelle Schwimmerin am Start mit Rachel Zielinskas. Ansonsten war es so, dass ich gehofft habe, dass ich quasi dahinter dann in der Gruppe bin. Waren einige noch ein bisschen schneller geratet von Thorsten Radde im Vorfeld. Das ist ja auch immer ganz praktisch, sich dieses Prediction sozusagen anzuschauen, um auch so zu wissen, wer könnte vielleicht um einen herum sein im Wasser. Und ja, ich würde sagen, ich war irgendwie, also ich war positiv angespannt vom Start, habe aber mich extrem auch drauf gefreut. Und ich finde, gerade wenn so eine Stimmung so schön ist, wenn du siehst, so die Sonne geht auf und es ist einfach auch schönes Wetter und einfach so, so viele freudige Leute. Also ich finde, das war wirklich beeindruckend dort. Dann hat es eben auch was mit mir gemacht. Ich habe mich einfach auf die Herausforderung gefreut und gehofft, dass ich einen guten Tag habe. Habe mich ja, so positioniert, dass, also eigentlich da, wo nicht die meisten waren, auf der anderen Seite dann und einfach, beim Schwimmen auch gar nicht so viel jetzt drüber nachgedacht, mit wem schwimme ich da, wie schwimme ich da, sondern ich wollte einfach für mich auf das konzentrieren, woran ich gearbeitet habe in der letzten Zeit, technisch auch, das dann da ins Freiwasser bringen. Und ich würde sagen, ich glaube, ich bin ganz gut weggekommen. Es ging erstmal 500 Meter raus bis zur ersten Wendeboje und dann bis Kilometer 1,5 oder so eigentlich eine sehr, sehr lange Gerade. Da war die große Überraschung plötzlich echt Wellengang irgendwie. Also das Wasser war extrem unruhig und das hat es wirklich ein bisschen schwierig gemacht. Ich weiß nicht, ich habe jetzt von dem Rennen noch selber nichts gesehen, aber ich glaube, dass das wahrscheinlich auch das Feld so ein bisschen auseinandergewürfelt hat im Verlauf. Das hat es schwierig gemacht auf diesem äußeren Teil und dann irgendwann, nachdem man dann wieder so zurück in den Hafen schwimmt, kommt man eigentlich auf so Richtung Schwimmausstieg in ein Wasser, was plötzlich ganz ruhig ist und eher so wie eine Art See. Und ich bin tatsächlich viel vorne geschwommen, gemeinsam mit Jackie Herring, und war irgendwann noch jemand dabei. Aber ich habe einfach gedacht, so, ich suche mir jetzt hier nicht irgendwie nur Füße, sondern ich habe mich einfach gut gefühlt. Und habe gedacht, so, ich will jetzt hier auch die Pace machen, möglichst jetzt nicht zu viel Zeit eben auf ganz vorne verlieren. War ein guter Test, zu sehen, wo ich stehe. Und ich würde sagen, das Schwimmen lief eigentlich echt richtig gut. Bin, glaube ich, als Dritte aus dem Wasser gekommen und hatte einen Rückstand von 3 Minuten oder drunter ein bisschen, dann nach dem Wechsel. Und war dann eigentlich sozusagen auf dem Rad, glaube ich, schon als Zweite.
Genau. Nö, ja. Ihr seid da eigentlich ganz gut rausmarschiert. Und ich glaube, spannend war einfach zu sehen, ja, wo positionierst du dich innerhalb des Feldes? Ich glaube, es war von Anfang an klar, dass die Kerstin Grasbol die Hauptkonkurrentin von dir sein würde an dem Tag. Und es war so ein bisschen mixed, denn wieder der liebe Thorsten hatte die eher ein bisschen defensiver geratet. Aber die hatte in Hamburg ja einen 4. Platz gemacht und war...
Dritten.
Stimmt.
Die war Dritte in Hamburg
und ist jetzt 2:45 gelaufen und damit war sie ziemlich knapp hinter dir, ja. Also hattest wirklich einen heißen Atem von der.
Sie ist dort vor allem extrem gut Rad gefahren. Also das hat sie so weit auch nach vorne gebracht und dann halt noch so extrem stark darauf gelaufen. Also ich muss sagen, in Hamburg habe ich natürlich die Solveig gejagt, aber ich hatte die Christine schon im Nacken, kann man sagen.
Natürlich,
und ich denke, das war ihr stärkstes Rennen, aber deswegen, also sie hat lange gesagt, dass sie kommt aus Dänemark, das ist ja jetzt nicht weit, die hatte das Rennen im letzten Jahr gewonnen und dass das wirklich einer ihrer Hauptfokusse ist in diesem Jahr. Von daher habe ich wirklich damit gerechnet, dass sie dort, uns hat sie auch gesagt bei der PK, sie geht hier all in.
Und will gewinnen.
Will gewinnen. Und ja, die hatte ich auf jeden Fall gerade so mit dieser Rad-Lauf-Kombi ganz oben auf dem Zettel. Und war sehr gespannt, also vor allem, weil ich eben in Hamburg auch sehr, sehr viel Zeit auf sie verloren habe auf dem Rad. Und da war ich ja sehr unglücklich mit meiner Radperformance und deswegen umso motivierter, jetzt zu versuchen, besser Rad zu fahren. Und dadurch, dass es eben fast oder über 100 Kilometer auf dieser Insel waren, war es gar nicht so einfach jetzt irgendwie für dich auch oder so da an die Strecke zu kommen.
Naja, man kommt gut an die Strecke. Aber wir haben auch gesagt, dass es keine Weltmeisterschaft ist und ich deshalb Hefeklopse essen darf.
Es war trotzdem der Flo, ich weiß seinen Nachnamen leider nicht, der Supporter von Leonie war dabei. Der ist rübergefahren im Auto und der stand dann auch an ein paar Stellen und hat mir mal Splits gegeben, was sehr hilfreich war. Es gab nur, glaube ich, leider nicht so viele Zeitmessmatten. Dadurch habe ich beispielsweise bei Kilometer 90 dann den Split von paar 50 bekommen und dazwischen liegen natürlich ein paar Kilometer. Also ich bin sehr lange, muss ich sagen, eigentlich in der Annahme gefahren, die kommt jetzt ran, weil das die Tendenz am Anfang war. Es waren irgendwie 5 oder 4:30 irgendwas mal am Anfang und dann waren es irgendwann 3 Minuten und von daher hatte ich so das Gefühl, okay, die Tendenz ist halt, die kommt. Dann war ich schon innerlich extrem happy, dass ich es über die Brücke wieder zurück noch in der Führung geschafft habe, weil ich mir dachte, okay, jetzt kommt halt nochmal ein anderer Teil, der ist technischer. Da kann ich vielleicht, selbst wenn sie kommt, noch dann irgendwie dranbleiben. Und sie kam aber nicht. Und dann habe ich tatsächlich nochmal irgendwann einen Split bekommen, der dann hieß, du baust aus.
Genau, ich stand ja dann an diesem Dead-End, beziehungsweise an dem In-and-Out-Stück. Und da habe ich dir das dann gesagt, das müsste so Kilometer 115 und 120 ungefähr gewesen sein, dass du da noch mal eine Info bekommen hattest. Genau.
Genau, das heißt, es war cool, eben dann in Führung liegend da über die Strecke zu gehen. Und es war ein sehr herausforderndes Radfahren, muss man echt sagen. Also es war einfach extrem windig. Du bist der Experte für Wind. Ich weiß nicht, was deine Kite-Wind-App angezeigt hat, aber es wehte ganz ordentlich.
Ja, ich habe mir auf jeden Fall einen Kite-Tag vermasselt mit dem Ironman.
Ja. Aber ja, ich bin stolz, wie ich da über die Strecke gekommen bin. Konnte das alles gut machen. Mit dem Fahrrad hat alles gut funktioniert. Und
ich glaube, spannend war tatsächlich einfach, dass dieser Wind einen riesen Einfluss hatte aufs Rennen, weil du warst zwischendurch dann, glaube ich, immer auf eine 4,20 in der Prediction. Und die letzten 15, 20 Kilometer da, dieser Weg wieder zurück nach Kalmar, der war einfach richtig schön im Gegenwind. Da hast du noch mal ein paar Minütchen gelassen.
Ja, ich denke mal, so diese Predicted Time im Ticker, in der App, die muss wahrscheinlich richtig gesprungen sein, weil ich hatte halt wirklich Abschnitte, wenn ich mal Rückenwind hatte, dann, also es war einfach dann so geil. Und dafür kam dann halt immer, wenn man wieder abgebogen ist, irgendwie so wirklich der harte Kontrast. Und man wurde wieder auf den Boden zurückgeholt. Kennt ja auch jeder, ne? Dass wenn man Rückenwind hat, denkt man gar nicht, der Wind ist so stark, sondern man fährt einfach so geil schnell und ist selbst so geil. Und wenn dann plötzlich der Wind von vorne kommt, realisiert man, was abgeht. So war das so ein bisschen. Ich war dankbar, dass dieser technischere Teil quasi gegen Ende kam, weil das ist ja auch so, sage ich mal, ab Kilometer 130, 40 spürt man ja einfach auch echt gut, was man schon so getan hat. Und auch die Konzentration wird hier und da ein bisschen schwieriger aufrechtzuerhalten. Das ist auch immer so ein Zeitpunkt, wo ich gern mal auf ein Koffeingel zurückgreife, um wirklich mir da nochmal einen Boost zu geben. Und also ich muss sagen, dann auch das Zurückkommen Richtung Wechselzone, da war auch schon wieder so viel los an der Strecke. Sie haben es genial alles wirklich sehr sicher gemacht mit den Absperrgittern und so, aber es waren so viele Menschen da. Also klar, es hatte jetzt vielleicht, war noch nicht die Dimension von Solarer Berg, aber auch nah dran, ja. Also wirklich von dem, was da los war. Und dann ging es vom Rad.
Zum Laufen.
Es gab leider keine Bank zum Hinsetzen. Zum Wechseln, da habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, ob ich da gut auf einem Bein stehen kann. Hat aber geklappt. Und ja, mit was für einem Vorsprung bin ich losgelaufen?
Ungefähr 5 Minuten, glaube ich.
Also auf die Katrin und auf Position 3 war da Jackie Herring?
Die Jenny Jendrischek, die Deutsche aus Hamburg und die Jackie Herring. Also es war so ein bisschen so eine kleine Verfolgungscrew. Dann war die Leonie ja auch schon hinten unterwegs. Und die junge Schwedin aus Kalmar, die noch da mitgemischt hat, die waren dann sozusagen in deiner Verfolgung. Und dann gab es relativ Anfang schon auf den ersten paar Kilometern vom Laufen, glaube ich, wirklich so eine Art Entscheidungssituation.
Weißt du, was witzig ist? Das musst du jetzt, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Es ist ja dann teilweise auch sehr laut oder ich dann irgendwie verballert. Ich habe auf jeden Fall einmal nicht gehört, was du gesagt hast. Da wollte ich, glaube ich, wissen, wie schnell jetzt die Katrin läuft. Und ich meine, dass du gesagt hast, die läuft 20 Sekunden schneller als du.
Langsamer, habe ich dir gesagt.
Ja, schau. Und das hat mein Gehirn verstanden.
Das hat dein Gehirn da drauf.
Dann habe ich schon angefangen, so, du weißt ja, ich bin nicht so gut im Rechnen. Dann habe ich angefangen zu überlegen, was das jetzt heißt, weil ich zu dem Zeitpunkt jetzt auch nicht langsam gelaufen bin.
Machen wir erstmal so. Ich glaube, mein Punkt war jetzt erstmal, dass ich gesagt habe, je nachdem, wie schnell du auf dem Rad unterwegs bist, du hättest einen 2,39er Marathon gebraucht, um sub 8 zu machen.
So, kann ich euch jetzt hier auch erzählen, ja.
Und das konnten wir aber uns relativ schnell ausrechnen, dass das bei den Winden und der Laufstrecke eben nicht funktioniert. So.
Ja, also das Schild hast du mir mal hingehalten, relativ früh, weil natürlich musst du das auch machen, wenn es auf so eine Laufzeit hinausgehen soll. Nur habe ich tatsächlich, so wie du sagst, schnell festgestellt, A, es war deutlich wärmer, als man von einem schwedischen Tag erwarten könnte. Und gerade in Rückenwindstücken war das eher so, dass da das wirklich richtig warm wurde. Es gab auch jetzt kein Eis oder sowas. Das haben die halt nicht in den nordischen Rennen bisher, muss man sagen. Und dafür dann halt die Gegenwindstücke halt auch so viel langsamer, beziehungsweise ich hätte da so viel härter laufen müssen, um das dann irgendwie, sage ich mal, auszugleichen.
Ja, und du hättest absolut an die Kante gemusst dabei. Und dann war quasi die Entscheidung auch irgendwie klar, dass das heute nicht der Tag für eine solche Hardcore-Laufleistung ist, weil das muss man ja sagen, du hättest eigentlich Laufbestzeit bringen müssen, so wie in Hamburg letztes Jahr, um da in irgendwie diese Range reinzukommen. Und dann konnten wir auch so ein bisschen das Ganze ein bisschen lockerer angehen.
Ja, das war
also lockerer, natürlich dann, es ist halt immer noch ein Marathon, ja.
Das ist so und der geht auch nicht spurlos an einem vorbei und einfach diese Länge auch mental quasi, ich sag jetzt mal, auszuhalten, durchzustehen, ist gar nicht so ohne. Und ich meine, es war eine extrem schöne Position, in der ich war, dass es wirklich eigentlich sozusagen bis dahin perfekt lief, dass ich sogar in Führung schon auf dem Laufen war. Ich meine, ich habe mich im Vorfeld auch damit beschäftigt, wie ist es mit der Katrin Christensen, Grasbol Christensen vom Rad zu steigen, dann quasi gemeinsam zu laufen, ein Laufduell zu haben oder mit einem Rückstand vom Rad zu kommen und irgendwie sie auflaufen zu müssen. Also es gab ja verschiedene Szenarien, die hätten eintreten können. Von daher war ich ja eigentlich schon in dem Bestmöglichen unterwegs. Ja. Das hat mir sehr geholfen. Und ich denke, es war jetzt im Endeffekt auch wichtig, gerade wenn man jetzt schaut, dass ich mich schnell wieder erhole von dem Rennen. Weil, ich meine, die Frage hat Jonas, glaube ich, auch. Jonas Schomburg, der bei den Herren gewonnen hat, auch, denke ich mal, häufiger gestellt bekommen. Wieso macht man das jetzt noch so kurz vor Hawaii? Aber im Endeffekt, so kurz vor Hawaii ist es halt nicht. Und es ist eben so, dass es sehr individuell ist, wie man sich von so einem Rennen erholt. Und natürlich ist da aber der Punkt, nicht an die komplette Grenze zu gehen, gerade dann beim Marathon, super entscheidend, wie schnell man sich erholen kann. Ja.
Und vielleicht würde ich da gerne auch noch mal was zum Herrenrennen sagen, weil ich glaube, das ist auch spannend für alle, die das mitverfolgt haben. Einfach, der Jonas hat halt eine Raketenleistung da zusammengezimmert. Und auf der anderen Seite hat er aber auch, und das ist, glaube ich, auch wichtig, nicht so diesen, also der wurde nicht so bis aufs Messer gefordert. Ja? Also der Kurs, ich glaube, das wird spannend für die nächsten Jahre, wenn da zum Beispiel auch noch mal mehr starke Frauen kommen und die Dichte, also wenn da eine Solveig mit auf der Strecke ist, hollert ihr, das geht ab. Ja? Und wenn da bei euch richtig Competition ist oder du dass du jemanden jagen musst oder dass ihr auch zusammenfahren könnt, weil das hat sicherlich bei den Herren auch einen Ausschlag gegeben, dass die vorne eine ganz ordentliche Gruppe hatten, ja, wo niemand ewig in der Führung gefahren ist, sondern dass das ein relativ harmonisches Durchwechseln war und eigentlich alle vereint waren hinter Robert Kallin. Ja. Der hat sich ans Messer geliefert, ist auch klar. Der wollte diesen Supersplit. Aber der hat dafür beim Laufen dann eben den Tribut zollen müssen. Ja. Aber definitiv war es eben nicht so, wie Sam und Rico, die mit Jonas in Rot extrem schnell gefahren sind. Ja.
Also der Robert Kallin, ich finde das schon interessant. Aber ich meine, ich glaube, der ist eine 3,20 gelaufen oder so. Ja. Und das ist, finde ich, schon auch immer so ein bisschen fragwürdig. Rekorde sind schön, ja, aber am Ende finde ich, dass es halt, also weißt du, so der für ihn wäre es so viel smarter, wahrscheinlich 5 Minuten langsamer Rad zu fahren und einfach solide zu laufen, als jetzt da so eine schnelle Zeit zu fahren. Weil das ist ja im Endeffekt das Spiel, was man spielen muss als Triathlet.
Unser Sport heißt Triathlon und nicht Zeitfahren, ja. Weil das ist ja genauso, wir könnten, also Mathieu van der Poel kann garantiert auch 3,8 Kilometer schwimmen und den setzt du auf den Zeitfahrrad und dann hast du da wahrscheinlich einen 3,45 stehen, wenn der da mal fährt. Ja, das ist nochmal deutlich schneller. Und der kann auch einen Marathon laufen und wahrscheinlich läuft der gar keinen Fünferschnitt, ja, sondern
ich glaube übrigens, der hat irgendwann mal irgend so eine Wette verloren, wo der eigentlich einen Ironman machen muss. Aber ja, ich meine, wir haben es schon mehrfach gesehen, dass irgendwelche Spezialisten dann versucht haben, einen Triathlon zu machen. Das geht dann halt auch nicht immer auf. Aber was ich sagen will, also oder was du vielleicht auch sagst, ist, die Strecke hat definitiv das Potenzial, eine sehr, sehr schnelle Strecke zu sein. Fall. Jonas hat das gezeigt. Also der muss echt einen Sahnetag gehabt haben, da so nah
der Marathon
an die
ist beeindruckend.
Weltbestzeit zu kommen.
Ja, ja. Also vor allen Dingen der Marathon von Jonas hinten raus. Aber wie gesagt, ich glaube, die Felddichte der Herren hat schon auch dazu geführt. Und deswegen sage ich, die Felddichte, wenn das weiter Pro-Series bleibt und da mehr starke Frauen aufkreuzen, vielleicht kriegt das Ding ja unter Umständen auch noch einen anderen Jahreszeitpunkt, ist es ein Rennen, was mit Publikum, Strecke, das kann brutal schnell werden und da würde ich mich drauf auf jeden Fall festnageln, dass das Potenzial an einem windarmen Tag hat, dass da Frauen sub 8 gehen, auf dem Kurs, und dazu braucht es aber halt auch am Ende des Tages noch die Competition. Ja? Also das heißt, dass auch du quasi wie gejagt bist, ja, oder Sorge hast, gejagt zu werden. Ja?
Aber das, natürlich, das wäre spannend gewesen, wenn ich jetzt beispielsweise nicht alleine vom Rad gestiegen wäre.
Genau.
Was dann? Dann kann man schon, würde ich sagen, nochmal andere Kräfte mobilisieren. Es hat extrem kurze Wechselwege.
Genau.
Das ist natürlich auch zum Beispiel eben genau das, was in Hamburg im Endeffekt ja vor 2 Jahren, würde ich sagen, verhindert hat, dass es da nicht schon passiert ist. Ja. Ja, also im Endeffekt konnte ich, wenn man das so sagen kann, den Marathon dann genießen. Ja. Weh tut's dann trotzdem irgendwann. Also vor allem muskulär, wenn es so hoch und runter geht. Und dann, jetzt kommen wir zum Kopfsteinpflaster. Das wird dann auch echt herausfordernd mit den Carbon-Schuhen. Da bin ich froh, dass ich mit dem New Balance Elite wirklich einen Schuh habe, der also unterhalb der Carbon-Schuhe wirklich noch einer der stabileren ist, weil das kostet einfach sonst auch zusätzliche Kraft. Und dann, ja.
Ich glaube, wir müssen noch was zur Laufstrecke sagen, weil das fand ich wirklich so ausnahmemäßig, was die Schweden da gefeiert haben. Und zwar nicht.
Das hatte schon auf der Radstrecke angefangen. Also die Schweden müssen Partybiester sein, weil jeder Bauernhof hatte eine Riesenmusikanlage, die da scheinbar irgendwie im Haus hatten. Und das setzte sich dann bei der Laufstrecke fort. Mhm. Es war eigentlich eine Partyzone.
Ja. Selbst in den Wohngebieten, also wenn es von der Strecke weiter wegging und du bist von der Stadt weggekommen, war es eigentlich so, dass du ab. So, wahrscheinlich, du hast die eine Musik gerade verklingen hören, dann war die nächste. Und dann saßen Jungs mitten im Wald oder in so Büschen und hatten da wieder die nächste große Musikanlage.
Es gab irgendwie die Disco-Zone, das war so eine Unterführung, wo es kurz so dunkel war unter einer Brücke. Und da hatten die eine Riesenanlage vorher. Und unter der Unterführung im Dunkeln haben sie dann da so Lichtershow gemacht. Also es war dadurch irgendwie echt kurzweilig, weil man auch immer wusste so, ah ja, wenn ich da komme, dann sind die und dann die, und dann konnte man sich da so durchhangeln.
Aber Leute hatten sogar aus Baugerüsten sich eigene Tribünen in den Vorgarten gebaut. Hinten auf diesem, also auf dem Stück, wo du auf dem Radweg zurückgelaufen bist. Es war total faszinierend, wenn du so, ich habe jede Runde was Neues entdeckt, was Leute da so gemacht haben am Straßenrand. Und also
viele mega süße kleine Kinder, die mir ihre Hände hingestreckt haben, oder auch, ich habe jede Runde immer ein Tap to Power Up Schild geschlagen, weil ich mir dachte, yes, und versucht auch die Kinderhände mitzunehmen. Das war halt dann, würde ich sagen, das, was halt so schön ist, wenn man, sage ich mal, mit ein bisschen weniger Druck dann da laufen kann, da in die Gesichter zu gucken und die großen Augen zu sehen und wie sehr die sich freuen, wenn die erste Frau sie abgeschlagen hat. Das war einfach total cool. Und es wurde für mich auf Runde 2 und 3 dann ein bisschen schwieriger, einfach durch viele Athleten auf der Strecke. Es war ja auch ein ausverkauftes Rennen. Dann immer, also der kürzeste Ideallinie konntest du vergessen. Und die Verpflegungsstellen, die waren nicht so wirklich weit auseinandergezogen. Das heißt, ich musste echt einige Male einfach auch stoppen, um überhaupt was zu bekommen. Und das war, wie gesagt, mit den warmen Temperaturen schon halt wichtig. Das war jetzt nicht ideal, sage ich mal. Also jetzt gerade auch in Richtung irgendwie schnelle Zeit oder so. Also keine Ahnung, wie der Jonas, muss man echt mal angucken im Livestream, wie der dann da scheinbar durchgeflogen sein muss. Es war auch so, dass jetzt irgendwie mein Begleitfahrrad hinter mir, die fahren ja immer hinter einem, auch keine Trillerpfeife hat oder so. Das heißt, es wusste einfach auch niemand, dass ich da komme. Ansonsten war ich dann sehr, sehr glücklich, die dritte Runde vollendet zu haben und dann eben über das Kopfsteinpflaster bestimmt noch mal so den letzten Kilometer Richtung Ziellinie zu laufen mit voller Konzentration, um da nicht noch irgendwie umzuknicken. Und dann aber einfach eine mega, mega schöne Finishline. So viele Zuschauer, 2 extrem coole Wikinger, so verkleidete Typen, die mir dann kurz vor dem Finish noch so einen Hammer in die Hand gedrückt haben, wo ich erst kurz noch so dachte, so, oh Gott, was mache ich jetzt damit? War ein bisschen überfordert. Dann habe ich noch so einen Lorbeerkranz umgehängt bekommen. Mega schön irgendwie. Und ja, dann da ins Ziel zu kommen. Ich habe das Zielband dann mit dem Hammer weggehauen. War ein ganz, ganz schöner Moment, der mir viel bedeutet, einfach weil ich über die letzten Wochen sehr, sehr hart dafür gearbeitet habe, einfach in die Position wiederzukommen, dort dann eben auch so einen Sieg feiern zu dürfen. Und mich auch nach dem Rennen gut zu fühlen, während dem Rennen nicht so traumatisierende Sachen erlebt zu haben wie in Hamburg für mich auf dem Rad. War einfach jetzt ein Riesengewinn und etwas, für das ich sehr dankbar bin.
Bisschen Rückenwind für Hawaii, oder?
So sehe ich es auf jeden Fall. Also das macht auf jeden Fall was mit einem und auf jeden Fall was Positives. Und jetzt hoffe ich, dass ich mich in den nächsten Tagen noch vollständig gut erhole. Wobei man schon, glaube ich, so in den ersten Tagen direkt auch schon so ein bisschen einen Vorgeschmack dafür bekommt, wie die Erholung wird. Also ich merke das eigentlich schon am selben Tag, wie mich das Rennen mitgenommen hat, wie es quasi wahrscheinlich wird. Jetzt klar, mit so Reise und so, finde ich, ist immer noch so ein bisschen der Punkt, bleibt man gesund, auch vom Immunsystem. Ich habe aber auf jeden Fall auch brav Maske getragen bei den Reisen und fühle mich auch noch immer noch gut und deswegen bin ich optimistisch. Hatte gerade auch noch eine tolle Behandlung hier vom Rüdiger Schuster, vielen Dank dafür. Und denke, dass ich das jetzt wirklich als Rückenwind mitnehme und hoffe, dass es mir eben auch wirklich gerade von der Form auch nochmal einen Schritt nach vorne mich bringt. Du hast mir schon gesagt, wenn die Erholung fortgeschritten ist, wird es nochmal ein bisschen härter vom Training, also eher kürzer, intensiver, weil im Endeffekt bereiten wir uns jetzt ja erstmal dann auf die 73 WM vor, wo wirklich vermutlich richtig die Post abgeht. Da brauche ich dann natürlich noch mal ein bisschen ein paar andere Gänge als jetzt beim Ironman. Und dann ist aber natürlich auch Hawaii nicht mehr weit. Das heißt, es kommt jetzt eben einfach noch mal eine Zeit, wo es darum geht, sage ich mal, aus der Form, die jetzt schon echt gut ist, halt wirklich eine Topform zu machen. Das liegt in deiner Hand. Ich bin gespannt, was du dir so überlegst, was jetzt in den nächsten Tagen, Wochen dann auf mich zukommt. Und freue mich aber drauf, weil ich finde, das ist auch immer total interessant, wie unterschiedlich das auch ist in den Tagen nach so einem Ironman, ob man beispielsweise auch mental so ermüdet ist, dass man nur noch da liegen will, nichts mehr tun. Und ich bin halt jetzt schon, und es ist heute der dritte Tag, im Kopf schon wieder, habe ich Bock, was zu trainieren. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Es war auch nach dem Rennen eine tolle Stimmung in der Stadt. Wir waren ja dann auch nochmal an der Finishline für die letzte 1,5 Stunden, bis das Ziel geschlossen wurde. Ich habe Medaillen verteilt, da wirklich viele emotionale Momente eigentlich auch erlebt, wirklich immer wieder zu sehen, wie viel es einfach jedem bedeutet, da ins Ziel zu kommen. Gerade dann natürlich, ich glaube, Zielschluss war 16 Stunden, wirklich Menschen zu erleben, die so viele Stunden an dem Tag sich da Richtung Ziel kämpfen. Riesenrespekt. Es war ganz schön, das irgendwie Teil davon zu sein. Und ich habe erstaunlich gut geschlafen, kurze Nacht. Und am nächsten Tag war dann auch eine schöne Siegerehrung. Wir hatten auch ein paar sehr nette Gespräche mit anderen Athleten. Eins, was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, war wirklich mit einer Athletin, die uns erzählt hat, dass sie den ganzen Marathon an uns gedacht hat, weil sie unser Run Education gemacht hat und auch Athletics. Das Athletik auch schon. Und sie hat gesagt, irgendwie 30 Minuten PB oder sowas. Und im Marathon ist sie immer die Elemente durchgegangen, die ganze Zeit im Kopf, die wir eben dort unterrichten. Und es war so cool. Und ich muss sagen, sowas zu hören, das macht mich so stolz, auch auf das, was wir mit Kick-Ass Sports einfach an den Start gebracht haben und die Inhalte, die wir da Menschen weitergeben. Und ist einfach irgendwie das beste Lob, was man kriegen kann. Und das Coole ist, wenn euch das interessiert, dort vielleicht selbst auch mal einen Kurs mitzumachen. Also sie hat beispielsweise jetzt auch gesagt, dass sie jetzt im Herbst...
In Köln macht sie Run 2, hat sie gesagt.
In Köln, genau, den zweiten Laufkurs macht. Die bauen ja aufeinander auf, also da will sie jetzt weitermachen. Und
das ist übrigens eine Sache, die noch nicht viele bei uns gemacht haben. Also wir haben ja diese aufeinander aufbauenden Run-Kurs. 1, 2, 3, Athletic 1, 2, 3, Bike gibt es das theoretisch auch, Schwimmen auch. Und wir haben es bisher immer ganz gut geschafft, diese Intro-Kurse zu schaffen. Also da haben viele Leute schon teilgenommen. Aber dass Leute wirklich bei der Stange bleiben. Vielleicht müssen wir wirklich so eine Stempelmappe machen.
Ich glaube, viele, die denken, die sind so geflasht schon von dem Ergebnis von 1, dass sie denken jetzt, besser kann es ja gar nicht mehr werden. Ich kann allerdings sagen, es kann noch besser werden. Vor allem zum Beispiel auch auf einer Laufstrecke, die
hoch und runter geht.
Ja.
Ja, und ich glaube auch, auch du beschäftigst dich ja immer wieder regelmäßig mit dem Laufen. Wie oft sprechen wir drüber, wie entspannt bist du? Ja? Wo kannst du loslassen? Wo musst du anspannen?
Wo positioniere ich meinen Körperschwerpunkt? Genau. Wo setze ich meinen Fuß auf?
Genau, und das ist aber so unterschiedlich. Und das muss man immer und immer wieder üben. Mit Rico habe ich da jetzt im Trainingslager ganz, ganz viel gemacht. Und dann würde ich, ja, und mit der Leonie Conchalla habe ich auch erst angefangen, dahingehend zu arbeiten. Ja? Und ich hoffe, dass man da auch schrittweise quasi die Handschrift DNA von Kickers lesen kann, ja? Von den Ideen, dass sie da große Schritte macht. Jetzt hat sie erstmal die Hawaii-Quali geholt, eigentlich schwierig, die war letztes Jahr in den Top 10 auf Hawaii. Ja? Jetzt hat sie ein sauschwieriges Frühjahr hingelegt. Und ja, jetzt habe ich sie vor 10 Wochen übernommen im Training. Und jetzt cool, dass sie erstmal einen Ironman.
Cool, ich glaube, es wäre, also vielleicht plant ihr das ja auch noch, dass ihr vielleicht auch, also Leonie und du mal ein Gespräch macht, weil ich glaube, das ist super spannend. Sie ist ja Ärztin, sie arbeitet auch noch und ihre Geschichte ist eigentlich einfach, finde ich, super interessant. Vor allem auch, wenn man dann vielleicht erfährt, wo sie trainingstechnisch herkommt, also von einem Wahnsinnsvolumen. Und da hoffe ich einfach auch sehr. Und ich meine, ich glaube, das hat es jetzt auch tatsächlich schon gezeigt, einfach, dass ihr vielleicht die Kick-Ass-Philosophie wirklich wahrscheinlich erstmal als mega harter Kontrast vorkommt. Also wirklich zu sagen, was brauchst du wirklich, um gesund leistungsfähig zu sein? Und es sind eben dann vielleicht teilweise andere Dinge, als die sie bisher gemacht hat. Da finde ich es immer sehr bewundernswert und cool, wenn Menschen eben offen sind und auch Veränderungen zulassen, weil das ist sicher eine der größten,
schwierigsten Sachen
und auch was die bei den meisten Athleten Entwicklung einfach verhindert und braucht natürlich auch immer so einen gewissen Vertrauensvorschuss. Aber dadurch, dass ihr euch auch schon ein bisschen länger kennt, auch glaube ich, ist der da. Und natürlich hoffe ich, dass wir einmal mit mir, aber natürlich auch mit anderen Athleten immer wieder zeigen, dass es sich lohnt, eben wirklich auf seinen Körper zu hören. Gerade eben in so Dinge wie Technik, Zeit zu investieren und dann vielleicht nicht die ein oder andere leere Kilometereinheit noch irgendwie schrubben oder wenn irgendwas wehtut, da immer drüber gehen, sondern halt wirklich es zu lernen, auf die eigene Stimme zu achten und vielleicht eben mit den ein oder anderen Tipps und Anleitungen da einfach
ja, auch ein Stück weit rein, also wie du sagst, ich glaube, eine wichtige Sache ist auch zu vertrauen in das, weil du wirst, wenn du deine Konfidenz nur daraus hast, dass du dir quasi das im Training schon geholt hast, ja, die Vergewisserung davon, das ist wie das, was der Jakob Ingebrigtsen als Karotten anschauen beim Wachsen, ja, man kann sie halt, sollte sie in der Erde lassen, beschreibt, dass man da halt wirklich...
Ja, so man sollte nicht an der Karotte ziehen, um zu schauen, ob sie schon gewachsen ist, weil damit kannst du halt vielleicht auch allen Fortschritt und Entwicklung zerstören, sondern du musst darauf vertrauen, dass sie wächst unter der Erde und dann an dem einen Tag oder an den Highlights quasi ernten. Das ist ein super schönes Bild. Und
es ist ihr gelungen. Vielleicht also jetzt, ich würde sagen, von dem, was jetzt möglich war über diese verhältnismäßig kurze Zeit, ist ihr es gelungen. Sie ist, würde ich sagen, grundsolide geschwommen. Sie war knapp unter einer Stunde raus, was auf dem Level echt da cool war, weil ist die drittschnellste Radzeit gefahren und dann stabil den zweiten Spot von 3 für Hawaii eingesammelt. Und das Ziel war, die Hawaii-Quali da zu holen. Und ich glaube, dass eigentlich das Laufen auch noch wirklich zu einer Stärke werden kann und werden wird. Und das gilt es jetzt auch vielleicht dann bis Hawaii noch ein bisschen weiter auszuprägen.
Ja, also vielleicht kommt da auch noch mal eine Folge für euch zum Hören. Und die neuen Education-Termine, die verlinken wir auch noch mal.
Genau.
Und das auf jeden Fall, denke ich, auch für euch interessant, dass die jetzt nicht nur bei uns in Heidelberg stattfinden, sondern dass wir auch versucht haben, eben noch mal ein bisschen weitere Standorte anzubieten. Schaut da gerne mal, ob da vielleicht was für euch dabei ist.
Und ich kann teasern, dass im Winter auch noch eine große Serie kommt an Educations.
Genau.
Genau. Und dann habe ich noch eine Sache, wo ich auch ein bisschen, also was mich einfach sehr gefreut hat, ist, dass der Daniel Backegaard das Rennen noch wirklich auch so ins Ziel gebracht hat und da auch einen sicherlich ordentlich, also einen harten inneren Kampf hingelegt hat, um sich aber auch noch das Hawaii-Ticket zu sichern. Nach einem schwierigen Jahr, was ich in Teilen noch mit begleitet habe mit ihm, war das jetzt einfach schön zu sehen, dass er da wieder für sich auf dem coolen...
Ja, es war süß zu sehen, wie sehr du da auch mitgefiebert hast. Ja. Meinen, wir mögen ihn einfach super gerne. Ist ja auch so, dass wir
du
weiterhin...
Du musstest darunter ein bisschen leiden. Das ist, aber ich konnte mich halt an dem Tag dann eben auch von dir ein bisschen entfernen.
Also, es war so, müsst ihr wissen. Ich habe Philipp nicht allzu oft an der Strecke gesehen und habe mich immer gefragt, wo ist er denn? Ich hätte mich über hier und da, zum Beispiel wollte ich gerne eigentlich mal wissen, wie das Herrenrennen verläuft und so weiter, dass du mir so ein bisschen Entertainment gibst. Das kam nicht, denn wie ich im Nachgang dann erfahren habe, hast du eben dann auch noch Daniel ein bisschen supportet, Leonie ein bisschen supportet und
Rico Bechmann war auch noch von Kick-Ass da, den habe ich nicht supportet, aber den habe ich zumindest zweimal gesehen.
Ja, ja. Und Daniel hat einfach ja wirklich eine sehr harte Zeit hinter sich. Wir haben ihn ja auch immer wieder im Engadin getroffen und hatte ja für sich beschlossen, dass er das dir nicht antun möchte, dass du ihn weiterhin trainierst, weil er halt einfach wirklich so mit mentalen Problemen zu kämpfen hatte, dass es für ihn einfach auch nicht wirklich möglich war, strukturiert zu trainieren. Und dann macht halt irgendwann auch so das, was du dir überlegst, nicht mehr viel Sinn. Aber ich glaube, man hat schon gesehen, wie wichtig es auch für ihn war, dich da zu haben. Und irgendwie, das war schön zu sehen, dass ihr halt einfach, es entsteht ja schon auch immer eine sehr intensive Beziehung, glaube ich, gerade in der Art und Weise, wie du mit Athleten arbeitest. Und er hat sogar mal, als er noch bei dir trainiert hat, als wir irgendwann mal zusammen trainiert haben, hat er zu mir gesagt, ich muss ihm versprechen, dass ich mich für Hawaii qualifiziere, damit wir da gemeinsam sein können. Und da habe ich ihn dann nochmal dran erinnert, dass wenn es hart wird, soll er bitte an sein Versprechen denken, denn ich habe es ja schon eingelöst und auch schon die Reise gebucht. Und ja, es war auf jeden Fall cool. Ich glaube, viele, die sich da für ihn gefreut haben auch. Und er kommt ja aus Kopenhagen, da sind wir dann auch ja wieder zurückgereist, hatten dann noch einen schönen Tag da, hat er uns noch ein paar Tipps gegeben. Und
Kopenhagen, heißer Reisetipp, oder?
Auf jeden Fall auch. Also wir können wirklich sagen, Ironman Kalmar, große Empfehlung. Und Kopenhagen, es haben ja schon viele Leute auch uns davon vorgeschwärmt, aber man muss es dann doch, glaube ich, einmal selber gesehen haben. Auch eine große Empfehlung. Das Lustige war, dass an dem Sonntag dann Ironman Kopenhagen war und das hatten wir irgendwie gar nicht so richtig auf dem Schirm und dann kommen wir in diese Stadt und ich hatte das Hotel auch so gebucht, das war genau an der Laufstrecke und demnach war plötzlich auch die nächste Stadt wieder voller Ironmänner und Frauen. Das war irgendwie witzig, weil wir hatten ja schon am Samstag, sage ich mal, 16 Stunden, aber über mehrere Stunden You Are an Ironman gehört. Ich habe es immer noch als Ohrwurm und dann ging es da weiter. Aber ich finde, es sah auch nach einer echt schönen Strecke aus. Also vor allem die Laufstrecke, da von den anderen Teilen haben wir nicht wirklich viel gesehen. Auch ein cooler Vibe in der Stadt, halt natürlich eine deutlich größere Stadt als jetzt Kalmar. Ich habe mich da mit so einem Citybike ohne Motor irgendwie ein bisschen durch die Stadt gequält und meine Beine bewegt. Und das war sehr schön. Auf jeden Fall auch eine Empfehlung.
Wunderbar, dann haben wir es rund. Fällt dir noch was ein?
Lesen tue ich immer noch das gleiche Buch. Habe sogar ein bisschen was weitergelesen. Und festgestellt, dass ganz viele von den Dingen wir tatsächlich genauso machen. Das war cool. Vor allem bei Kick-Ass Sports. Vor allem in den Educations, was das Lernen angeht. Und das hat mich gefreut zu lesen, zu sehen.
Cool. Ich fand es jetzt auch beim Zuhören nochmal mega cool. Ich habe dir ja sehr viel zugehört jetzt heute beim Podcast. Und,
aber du warst der Host.
Ich war der Host, aber das ist ja natürlich auch schön als Host, wenn der Gast viel redet. Vielen herzlichen Dank für die intensiven Einblicke. Ich glaube, ich spreche da für alle Zuhörer, dass das mega spannend ist, auch das Erleben jetzt so davon zu haben. Nach deinen Sachen bin ich jetzt wirklich auf deine nächsten Rennen in Nizza und auf Hawaii gespannt. Und ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Podcast, Laura.
Ja, danke Philipp, vor allem auch für deinen Support vor Ort. Und ja, da gibt's immer viel zu tun. Das weiß ich sehr zu schätzen, dass du mich da powerst. Und euch ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. auch für die ganzen lieben Nachrichten, die ich bekommen habe und den Support, den ich eben auch von zu Hause spüre sozusagen. Das bedeutet mir sehr, sehr viel und ich freue mich auf die nächsten Wochen, euch da auch mitzunehmen und hoffe, es geht jetzt noch weiter bergauf mit der Form.
Ja, und bergauf, was vielleicht auch noch eine Sache war. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen ergangen ist, aber ich habe in Teilen Ironman Livestream selber verfolgt an dem Tag. Und das war auch nochmal eine richtig coole Neuerung, fand ich, dass die Moderationscrew bei dem Livestream so ein bisschen wie französisches Chateau hier, Chateau da, auf einmal den Ironman Livestream doch deutlich interessanter auch noch gestaltet hat. Da ist auch definitiv ein Level Up nochmal zu sehen. War zumindest meine Wahrnehmung, der den immer mal ein AirPod im Ohr hatte und zumindest diesmal nicht so viele Kilometer mit dem Auto zurückgelegt hat, deswegen auch Zeit hatte, da mal reinzukommen.
Ja, also ist auf jeden Fall so, dass ich sicher auch da nochmal reingucken werde, wenn ich eine Rolleneinheit mal habe. Gerade freuen wir uns über Regen. Vielleicht kommt ja demnächst tatsächlich mal eine. Dann werde ich mir das auch anschauen. Euch vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Dankeschön.